Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Isa
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala. Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer Folge von
Jetzt mal ganz friedlich, dem Podcast über die internationale Friedensarbeit.
Genau, heute wieder mit Sebas und Jule.
Wir sind hier in Guatemala, auch als Friedensfachkräfte beide beschäftigt und haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit diesem Podcast ein bisschen mehr zu erzählen über die Friedensarbeit, die weltweit in ganz unterschiedlichen Ländern und ganz unterschiedlichen Kontexten gemacht wird.
Und deswegen sind wir heute mal verbunden über Skype.
Im Gespräch mit zwei Kollegen, KollegInnen, muss man jetzt immer sagen, ne? KollegInnen in Ruanda. Ruanda, Sebastian, was weißt du über Ruanda? Warst du schon mal dort?
Nee, gar nicht. Ich habe viel gelesen, unter anderem durch mein Studium.
So, jetzt musst du nur sagen, was du studiert hast.
Friedens- und Konfliktforschung.
Okay.
Da war es natürlich Thema, unter anderem wegen des Genozids 1994.
Da war ja gerade auch ziemlich viel in den Medien in Deutschland und ich habe ganz viel Radioberichte dazu gehört, weil 25 Jahre das her ist, dass dieser Genozid stattgefunden hat. Kannst du mal zusammenfassen, was da damals war oder was du noch erinnerst?
Ja, der war natürlich extreme Gewaltexzesse gegen unterschiedliche Schätzungen, 800.000 oder über 1 Million Ruander. Und das war natürlich so ein bisschen der Schock, weil auch eine UN-Mission vor Ort war, die das aber nicht verhindern konnte, wollte, wie auch immer. Und die Öffentlichkeit hatte da im Prinzip mehr oder weniger so einer Schlachtung zugesehen. Also das ist so ein bisschen bei mir noch im Gedächtnis geblieben.
Und ich kann mich noch erinnern, dass das Besondere auch ist, also wir in Guatemala gab es ja auch einen Völkermord,
ja.
Der aber ein bisschen anders ausgesehen hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass da auch in Ruanda das in so einem ganz, ganz kurzen Zeitraum passiert ist.
Genau.
100 Tage, glaube ich.
Ja, es war extrem kurz. Und das hatte ein ziemliches Trauma zur Folge. Und ich glaube, darauf können wir heute auch, oder werden wir definitiv eingehen.
Ja, könnte so ein Grund sein, warum der zivile Friedensdienst vor Ort ist.
Genau.
Ja, herzlich willkommen drüben in Ruanda an Anna Müller-Holz und Jasper Kock.
Hallo.
Hallo.
Hallo, wo seid ihr beide gerade? Also in Ruanda haben wir schon verraten, aber wo genau?
Wir sind in der Hauptstadt, in Kigali, im Büro der ZFD.
Eine Erinnerung, die ich übrigens auch noch habe, Ruanda wird immer gesagt, ist eigentlich das mega grüne Land. Wie sieht Kigali aus?
Grün und hügelig.
Hügelig auch.
Grün und hügelig, das zieht sich hier so durch unseren Podcast.
Ja, irgendwie schon.
Wir hatten neulich mit über Kurdistan gesprochen, Nordirak. Und ich weiß nicht, wie oft über die grünen Hügel geredet wurde. Jetzt sind wir schon wieder dabei. Sebastian.
Es wird auch das Land der 1000 Hügel genannt. Was ich auch bestätigen würde.
Genau.
Weil überall, auch in Kigali, manche Expats bringen dann noch ihre Fahrräder mit, wo ich immer denke, ha, ihr wart noch nicht hier, weil das ist halt schon ganz schön anstrengend, da so einen Berg hochzulaufen, geschweige denn mit dem Fahrrad mal irgendwie hochzufahren.
Also es sind nicht nur Hügel, es sind richtig Berge, oder?
Ja, Hügel und Berge. Also Flachland gibt es eigentlich nicht.
Wir haben ja eben, Sebastian und ich haben ja gerade so ein bisschen in unseren Erinnerungen gekramt, zum Genozid in Ruanda 1994 von den Hutu an den Tutsi vor allem, aber natürlich gab es auch Hutu-Opfer. Ihr beide seid ja jetzt da. Wie ist denn die Atmosphäre heute in Ruanda? Wie erlebt ihr das Land?
Ich war schon in Ruanda, bevor meine Zeit vom ZFD gestartet hat und war damals auch etwas unbefleckter noch von der Geschichte.
Kannst du kurz sagen, wann du da hingekommen bist?
Also das erste Mal war ich 2010 hier und mit dem ZFD habe ich angefangen im April 2017. Genau, und was mich 2010 sehr begeistert oder berührt hat, wie viel Verständnis viele Leute füreinander hatten, was sich jetzt teilweise aus der beruflichen Sicht manchmal wieder etwas umkehrt, aber damals für Sonderarten, wenn jemand ich sag's mal gelinde gesagt, verwirrt wirkte, wurde da immer relativ viel Verständnis für aufgebracht, weil man nie wusste, was derjenige schon irgendwie erlebt oder gesehen hatte. Und ich habe damals auch im Kreis von Nonnen und Priestern gewohnt, aber das, ich fand das auch in der Bevölkerung selber, soweit wie ich es damals mitbekommen konnte, eher sehr beeindruckend, dass Leute füreinander Verständnis hatte, wenn schwierige Zeiten hinter denen waren.
Und fandst du das, dieses große Verständnis, was du gerade beschreibst, fandst du das ungewöhnlich im Vergleich zu Deutschland oder eher auch ungewöhnlich jetzt wissend, was da vorher passiert ist und dass da ja auch, waren ja sehr viele auch beteiligt an der Gewalt und dass du es jetzt aber so ganz anders erlebt hast? Was hat dich daran erstaunt?
Also ich fand es ungewöhnlich im Vergleich zu den anderen afrikanischen Ländern, wo ich vorher gewesen war, weil da viel schneller so ein Ärger oder eine Wut hochkam, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, sei es das eine Tuk-Tuk hat das andere angefahren, dann wurde sehr schnell gestritten oder auch geschlagen. Oder wenn irgendwas geklaut worden ist oder so. Und das hatte ich hier in Ruanda nicht. Das habe ich hier eher ruhiger erlebt und habe gesagt, nee, wenn da jetzt jemand verwirrt scheint, dann halten wir den erstmal, nehmen wir den mit und versuchen den irgendwie zu unterstützen. So.
Jasper, wie erlebst du das? Geht dir das ähnlich oder hast du da nochmal einen ganz anderen Eindruck?
Na, für mich ist Ruanda das erste Mal, dass ich hier in Ruanda bin und eigentlich das erste Mal in Afrika. Hm. Und bin hier jetzt seit 2 Jahren. Und ja, was ich so merke, wenn man mit Leuten darüber spricht, direkt oder indirekt, dass die Fokus immer auf das Positive auch legt. Ne, was hier alles funktioniert hier im Land, was gut geht. Ja, das Land ist sicher, wird dann immer gesagt. Natürlich gibt es viel Entwicklung. Alle Straßen sind asphaltiert, alles ganz ordentlich. Und gleichzeitig merke ich auch, dass natürlich immer noch eine große Belastung ist, auch für die Leute. Insbesondere in der Zeit von April, wo die Erinnerungszeit auch, dass zum Beispiel auf der Arbeit verschiedene Leute vielleicht nicht da sind jeden Tag oder dass sie doch Schwierigkeiten damit haben auch und darüber zu reden.
Erklär doch mal, was diese Erinnerungszeit ist, weil ich glaube, das ist auch sehr besonders für Ruanda und seinen Umgang mit der Vergangenheit.
Also jedes Jahr im April, genau in der Zeit, wo es dann damals in 94 passiert ist, während verschiedenen Wochen wird das erinnert noch, was da passiert ist und gibt es verschiedene Monumente eigentlich im ganzen Land. Und da gibt es dann spezielle Events, wo man die Zeit erinnert und miteinander zusammen ist. Und das ist dann jedes Jahr. Ja.
Und es werden auch Familien, je nachdem an welchem Tag zum Beispiel Familienmitglieder umgekommen sind, an den Tagen haben die halt auch ihre eigenen Feiern und sagen, dann erscheinen die auch nicht zur Arbeit und das ist auf jeden Fall toleriert. In der Hauptwoche ist sowieso die Arbeitszeit nur auf den Nachmittag oder nur auf den Vormittag?
Nur auf den Vormittag und Nachmittag.
Ja, nur auf den Vormittag gelegt. Also für uns Internationale gilt das nicht. Aber für Ruanda, die haben quasi am Nachmittag dann noch Zeit, unterschiedliche Leute oder Organisationen oder Bekannte zu besuchen. Und das ist auf jeden Fall eine Woche. In der zweiten Woche wird es leicht abgeschwächt. Aber die ganze Erinnerungszeit geht offiziell 100 Tage, wo immer wieder vereinzelt Aktivitäten stattfinden, um auch eine, wie sagt man, eine Verarbeitung voranzutreiben oder eine Erinnerung voranzutreiben.
Okay, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so eine gemeinschaftliche Aktivität aus?
Also eine ganz große, die findet immer im Amahoro Stadium. Das heißt, also Amahoro heißt Frieden und ist ein Sportstadion. Und da wird vom Parlament ein schweigender Erinnerungsmarsch läuft man hin und da gibt es in dem Stadion Testimonies, also Zeugenaussagen. Wie viele Leute passen da rein? 10.000?
Mindestens, ja.
Genau, und da werden Kerzen angezündet, Reden gehalten, versucht, Leute zu unterstützen, aber auch Testimonies gehalten, was für viele Leute sehr, sehr belastend ist. Aber klar, da wählt man selber, ob man jetzt zu so großen Veranstaltungen hingeht oder nicht. Und im kleineren Rahmen findet das dann teilweise in Organisationen statt. Die GEZ selber hat auch eine. Genau, das ist dann, ja, es geht darum, den Opfern zu gedenken.
Okay.
Ich finde das total spannend, was ihr erzählt, weil wir arbeiten ja in Guatemala und in Guatemala hat es ja Anfang der 80er Jahre auch einen Völkermord gegeben, sag ich jetzt.
Sagen auch die Gerichte.
Sagen auch die Gerichte. So ist jetzt keine Einzelmeinung.
Aber es sagen nicht die überwiegende Bevölkerungsmehrheit. Ne?
Also. Genau, also ihr berichtet, ist das ja was ganz Offizielles, diese Erinnerungskultur oder sogar auch also staatlich gewollt und vielleicht auch staatlich verordnet. Hier ist so ein bisschen das Gegenteil der Fall, dass eigentlich unsere Partnerorganisationen, die in dem Bereich tätig sind, Vergangenheitsarbeit, sehr darum kämpfen müssen, dass das überhaupt anerkannt wird als Genozid. Hm. Und die große Bevölkerungsmehrheit in Guatemala sagt auch, hat es nicht gegeben.
Oder man weiß es einfach nicht.
Ja.
Aber, also wenn ich euch dann...
Das ist ja anders.
Ja, genau. Ja, wenn ich euch zuhöre, dann ist es ja wirklich so ein ganz komplett anderer...
Also wenn ich es im Vergleich zu Deutschland sehe, mir ist halt irgendwann bewusst geworden, hier ist einfach die große Herausforderung, dass Menschen, wo Familien sich untereinander umgebracht haben oder auch Familienmitglieder teilweise, dass die irgendwann wieder versuchen müssen, miteinander zu leben, weil es halt auch keinen Platz gibt, zu sagen, es gibt jetzt eine räumliche Trennung, sondern die Leute, die dann auch teilweise in den Gefängnissen waren, die kommen halt irgendwann in ihre Dörfer wieder zurück und dann muss man gucken, werden die integriert, werden die ausgestoßen, werden die, wie wird mit denen umgegangen so, und das ist in Ruanda halt eine große Schwierigkeit, weil so viele Menschen beteiligt waren. Und halt das Land sehr, sehr klein ist und es halt, es muss wieder ein Zusammenleben stattfinden. Und das, aus meiner Sicht, war das in Deutschland fast nicht notwendig, weil halt entweder alle tot waren oder dann auch, sobald sie die Möglichkeit hatten, Deutschland verlassen haben und halt auch keine Zeugen mehr wirklich oder wenige Zeugen überlebt haben, die dann aber auch froh waren, wenn sie weg waren. Und das ist halt hier leider anders.
Da waren sozusagen in Deutschland, meinst du, die Täter oder die Indifferenten unter sich und die betroffen waren, waren im Exil oder eben nicht mehr am Leben. Und deswegen gab es da ja auch die Möglichkeit, oder dass das ja erstmal sehr lange Zeit auch beschwiegen wurde. Hat ja viele, viele Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis das in Deutschland wirklich thematisiert wurde, diese Zeit, während das in Ruanda ja jetzt... also relativ kurze Zeit nach den Geschehnissen auch zum Thema sich gestellt hat, gemacht wurde, automatisch ist.
Und Ruanda sagt halt, sie haben homegrown solution, die nicht von der internationalen Gemeinschaft angeboten worden sind. Also es gab auch Gerichte von der internationalen Gemeinschaft, die versucht haben, Verbrechen aufzuklären. Aber Ruanda hat halt irgendwann gesagt, wir brauchen auch eigene Lösungen, die zum Beispiel, wo auf Dorfebene Leute gewählt worden sind, die Zeugenaussagen gehört haben und dann geguckt haben, okay, ist derjenige schuldig, was soll mit dem passieren? Und die sind, das ist nicht ganz unkritisch gesehen worden, aber die Zahlen sagen, sonst hätten halt viele nie ein Gehör dafür bekommen, was sie darüber gedacht haben, was andere getan haben. So. Und es sind auch Fehler passiert in diesen Gachacha-Courts, aber das war halt so eine Lösung, die Ruanda sich überlegt hat, wie sie schneller mit, Crimes, so Verbrechen umgehen.
Ja. Einfach auch wegen der schieren Menge an Fällen, die es gab. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein einzigartiger Fall, der auch international viel Beachtung gefunden hat, diese Art von Justiz, auf die da zurückgegriffen wurde. Vielleicht kommen wir mal zu eurer konkreten Arbeit. Wir haben jetzt ganz viel über Ruanda gesprochen.
Genau,
was Anna passiert ist, wie es heute ist. Sebastian?
Ich weiß nichts über die Arbeit, aber ich würde jetzt Anna fragen. Also wie, was macht der ZFD so, oder beziehungsweise was machst du in deiner konkreten Stelle dort? Und wie hat es mit Gewaltprävention, was hat es damit zu tun?
Also ich arbeite oder habe die letzten 2 Jahre fast 100% in der Partnerorganisation gearbeitet, die Never Again Ruanda heißt. Dieses Jahr hat sich das leicht dahin zu verändert, dass ich auch übergreifend mit anderen Partnern arbeite zu dem Ansatz des kritischen Denkens, was auch Never Again sehr stark vorantreibt. Und genau, das ist Never Again ist eine relativ große Organisation, die in unterschiedlichen Bereichen arbeitet. Und ich bin halt in dem Peacebuilding Department und unsere Hauptaufgabe ist es, Partizipation, also vor allen Dingen die Jugendstärkung wieder voranzubringen. Und Jugendliche werden hier sehr weit gefasst. Also es geht so, ich glaube, es ist gerade von 35 Jahren auf 30 runtergesetzt.
Okay. Hey, ja, bin ich fast noch Jugend.
Also Sebastian, du bist seit über 10 Jahren nicht mehr Jugend.
Über 10 Jahre.
Hast das schon mitgeschnitten.
Genau, die Youth steht hier, also in der Arbeit schon im Vordergrund, um die... Also das kritische Denken soll die Meinungsbildung fördern, weil wir eröffnen das oft mit dem Satz, dass man sagt, you can disagree and still respect each other. Und viele der Jugendlichen sagen dann, nee, das geht nicht. Ich kann meinen Eltern entweder gehorchen oder das ist nicht respektvoll denen gegenüber. Und mittlerweile gibt es da aber schon ein Bewusstsein, dass es da andere Wege und Möglichkeiten geben kann, dass man verschiedene Meinungen haben kann oder dass man auch verschiedene Meinungen fördern sollte, um quasi auch eine Beteiligung von Jugendlichen oder von jungen Erwachsenen mit heranzuführen, sich auch Entscheidungen zu beteiligen oder einzusetzen und eigenes Engagement zu zeigen, weil es halt ihre Zukunft einfach auch betrifft. Und dass man,
also die Grundannahme ist so ein bisschen, das Fehlen an kritischem Denken hat unter anderem auch dazu geführt, was 1994 geschehen ist?
Ja, genau.
Okay.
Also man sagt, wenn so Blind Obedience, also wenn blindes Gefolgsam ist, dann kann so ein Taten wie zum Beispiel ein Genozid oder auch ein Holocaust geschehen. Das sind so die Hintergrund, wie sagt man, das Hintergrundbasis, dass man sagt, wenn Leute einfach Befehlen befolgen, kann auch so eine Masse mobilisiert werden, die dann den Befehlen befolgt, andere zu töten. Und zu sagen, diese Meinungsbildung soll gefördert werden, das ist halt eine präventive Maßnahme.
Okay. Was hat denn die Jugend, die, sagen wir mal, das nicht miterlebt hat, was hat die denn für eine Wahrnehmung?
Also die Kommunikation, oder oft wird es so gesagt, meine Eltern erzählen mir nichts. Ich bekomme auch keine Informationen oder nur einseitige Informationen. Also so oft wird von den Jugendlichen empfunden, dass der Dialog zwischen der älteren und der jüngeren Generation sehr schwierig ist oder sehr wenig vorhanden ist.
Ja.
Und die lechzen aber sozusagen danach. Wir wollen auch irgendwie was wissen und alle sind sehr stumm. Und meine Partnerorganisation arbeitet auch zum Trauma, also zur Traumaaufarbeitung der Beteiligten, aber auch zum Intergenerational Trauma. Also dass quasi die Älteren das Trauma an die Jüngeren weitergeben. Und da soll halt, also so im Hauptpunkt steht Kommunikationsförderung, also Dialogförderung, quasi das kritische Denken und die Beteiligung. Also dass Leute nicht nur passiv werden, bis sie irgendwann ausziehen und dann möglicherweise eigene Entscheidungen treffen, sondern dass die halt schon vorher darauf vorbereitet werden sollen, dass sie mit Einfluss haben.
Okay.
Und arbeitet ihr da auch mit Eltern oder arbeitet ihr ausschließlich mit den Jugendlichen? Und wenn, welche Jugendlichen sind das? Wo findet ihr die?
Also ich kam aus der Familienarbeit in Deutschland und da sind die Eltern halt immer mit eingebunden. Und dann habe ich ganz am Anfang ja auch so die Idee eingebracht, dass man ja mal so einen Tag der offenen Tür für die Eltern machen kann. Und das
ja, schöne Idee eigentlich.
Ja, genau, dass das aber jetzt auch relativ informell bleibt und dass man einfach nur sagen kann, die können kommen, wenn die Interesse hatten, dass die Tür ist immer offen und wir können beschreiben, was wir machen und so. Dann hat der eine Direktor mich nur angeguckt und meinte, die Idee ist super, ganz löblich, es wird keiner kommen.
Schade.
Also wir machen jetzt bei allen Aktivitäten, die wir eigentlich machen, sagen wir immer, die sind für Eltern oder teilweise auch für Lehrer offen. Also die können immer kommen, es wird dann nicht immer die Kosten übernommen, aber theoretisch wäre es immer offen, um transparent zu arbeiten. Ich glaube, unser Highlight war, dass mal einmal zu einem Public Speaking, was auch eine große Aktivität ist, zwei Eltern gekommen sind. Okay. Und da sind irgendwie so 60, 70 Jugendliche dran beteiligt. Also, aber zwei waren mal da. Das war auch schon
also noch in einem recht kleinen Rahmen, wäre noch ausbaufähig, ja?
Ja,
aber schon mal ein erster Erfolg.
Also die Lehrer sind halt mit, wenn wir mit den Schulen arbeiten, sind die Lehrer mit einbegriffen. Wenn wir mit den außerschulischen jüngeren Erwachsenen sind, dann sind deren Eltern meistens nicht mit einbegriffen, aber teilweise sind diese jüngeren Erwachsene ja schon Eltern. Also die dann noch von kleineren Kindern, aber mit 30 haben hier Leute teilweise schon doch das ein oder andere Kind.
Okay. Und dann nochmal eine ganz kurze und vielleicht auch die letzte Frage. Wo arbeitet ihr? Also ist das alles nur Hauptstadt oder seid ihr dezentral unterwegs? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich bin oft in Huye, das ist im Süden. Und es war auch, also ich hätte dort auch wohnen können. Ich wohne jetzt in Kigali, aber ich bin so circa zweimal im Monat in Huye, dann teilweise auch für mehrere Tage. Und das, genau, das ist da mit schulischen Jugendlichen, weil dann die Schulen im Süden viel eingebunden sind. Und in Kigali machen wir teilweise Trainings mit Jugendlichen aus ganz Ruanda, weil Kigali einfach genau in der Mitte liegt. Mhm. Und wenn wir jetzt außerschulische Jugendliche aus ganz Ruanda mit einbinden wollen, dann ist das halt einfach das zentralst Gelegene. So. Aber im Süden sind wir auch viel in den Dörfern und besuchen die sogenannten Peace Clubs, die sich dann sehr engagiert selber zusammentun und von uns Unterstützung anfragen. Und wenn es irgendwie möglich ist, machen wir das dann.
Oh, klingt spannend.
Ja, total spannend. Wir würden mal zu Jasper gehen, vom Süden in den Osten, von Ruanda, ja, genau. Weil du bist ja nur heute in Kigali oder nur selten in Kigali. Eigentlich wohnst du im Osten des Landes. Was machst du da?
Ja, stimmt. Ich komme manchmal so in Kigali vorbei wegen verschiedenen Meetings oder Workshops, aber eigentlich ist meine Arbeit so nur im Osten, an die Grenze mit Tansania, und dort arbeite ich bei der UNHCR. Seit 2015.
In Flüchtlingsorganisation. Das ist deine Partnerorganisation.
Genau. Ja, ist eigentlich kein kleiner lokaler Partner, wie normalerweise.
Nein, sondern eher mal fünf Nummern größer.
Ja, genau. Ja, ist auch sehr interessant, bei so einer großen internationalen Organisation zu arbeiten. Bei der UNHCR hat natürlich das Mandat von der UN bekommen, um die Flüchtlingshilfe, humanitäre Hilfe zu koordinieren. Und deswegen macht auch Sinn, innerhalb der UNHCR zu arbeiten, wenn man dann in so einem Flüchtlingslager arbeitet. Gleichzeitig arbeite ich auch mit zwei lokalen Partnern auch.
Okay, also klingt nach, als könntest du dich nicht über zu wenig Arbeit beschweren. Was ist das denn für ein Flüchtlingscamp oder Flüchtlingslager dort? Wer ist da? Wie viele sind da? Warum sind die da?
Seit 2015 wurde das Flüchtlingslager aufgebaut. Und da sind burundesische Flüchtlinge, die da wegen politischer Unruhe 2015 in Burundi mit der Präsidentenwahl nach Ruanda geflohen sind. Und da sind jetzt ungefähr 60.000 Flüchtlinge.
60.000. Okay, klingt jetzt für mich total viel. Was hat das alles zur Folge?
Ja, das sind auch viele. Das ist auch das größte Flüchtlingslager in Ruanda. Es gibt verschiedene in Ruanda mit auch Flüchtlingen aus Kongo. Bei uns sind das nur aus Burundi. Und 60.000, wenn man das im Vergleich setzt von der lokalen Bevölkerung, die da so in der Nähe wohnt, das sind ein paar Dörfer mit ungefähr 5.000 Leute. Und dann ist 60.000 schon so richtig viel auch, ja, auch für die lokale Bevölkerung.
Da wird wahrscheinlich einiges durcheinander gewirbelt, wenn da vorher 5.000 in kleinen Dörfern wohnen und plötzlich kommt da so ein Riesencamp mit 60.000 Flüchtlingen hin.
Ja, und da gibt es auch verschiedene Konflikte zwischen die beiden Bevölkerungsgruppen. Zum Beispiel vorher, wo jetzt das Flüchtlingslager ist, das war eigentlich ein Wald. Das war ein Wald, das genutzt wurde von der lokalen Bevölkerung. Und das wurde alles abgeholzt, einmal. Und das ist jetzt das Flüchtlingslager. Und so hat die lokale Bevölkerung das ganze Wald verloren und auch ihre Ressourcen verloren eigentlich, was sie benutzen zum Feuerholz zum Beispiel, zum Kochen. Mhm. Und das Wald, was es noch gibt, das wird manchmal auch, das gibt immer noch das Problem von Abholzung von Flüchtlingen in die lokalere Gemeinde. Und das gibt natürlich Konflikte zwischen den beiden Gruppen. Ja.
Das ist so einer von den ganz alltäglichen Konflikten, die da entstehen. Okay. Und diese Konfliktbearbeitung oder Dialog zwischen den beiden Gruppen, das ist auch dein Arbeitsschwerpunkt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, stimmt. Die Dialog zu führen zwischen die beiden Gruppen und die soziale Zusammenhalt zwischen die Gruppen zu stärken. und auch, dass die Konflikte, die es gibt zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen, gewaltfrei gelöst werden. Ja, zum Beispiel die Konflikte mit Abholzung oder Diebstahl, was es viel gibt von Flüchtlingen in die lokale Gemeinde, die werden manchmal auch mit Gewalt gelöst.
Okay, und was machst du dann, um sozusagen da eine Alternative anzubieten?
Wir arbeiten, an einer Seite arbeiten wir mit der lokalen Führungspersonen, so Key Persons innerhalb des Flüchtlingslagers, aber auch außerhalb zusammen, um die Workshops zu geben in Konfliktbearbeitung und Mediation.
Das sind sozusagen Autoritätspersonen oder sind das irgendwelche gewählten Vertreter?
Ja, das sind so gewählte Vertreter, zumindest in der Flüchtlingslager sind die gewählt. Und innerhalb, sowohl außerhalb, gibt es eigentlich schon lokale Strukturen, so auf Dorfsebene, auf zum Beispiel das Flüchtlingslager eingeteilt in Dörfer, Quartiers und dann so Executive Level. Und da gibt es auch lokale Komitees, wo Personen gewählt worden sind, die eigentlich die Aufgabe auch haben, um die Konflikte, die es gibt, zu lösen. Die brauchen dabei eigentlich Unterstützung und Workshops und Trainings. Wie macht man das am besten so? Und das ist dann die Aufgabe mit zusammen mit den lokalen Partnern, mit dem ich arbeite. Da heißt Legal Aid Forum und die bietet Rechtshilfe und gleichzeitig auch diese Hilfe bei Konfliktlösung.
Du hast gerade gesagt Workshops. Wie macht man das am besten? Kannst du mal ein Beispiel sagen, wie so ein Workshop aussieht, den du dann gibst?
Ja, zum Beispiel, wir haben mit allen Leaders haben wir einen dreitägigen Workshop gegeben über Konfliktbearbeitung und Mediation. Und das geht auch mit Übersetzung, da ich die lokale Sprache nicht spreche, brauche ich dabei Übersetzung. Und das ist eine ganz neue Erfahrung für mich auch, da ich immer in Lateinamerika gearbeitet habe und Spanisch spreche. Das war eher ein bisschen schwieriger. Und so arbeite ich auch mit Übersetzern zusammen, die innerhalb der UNHCR auch arbeiten. Und die unterstützen mich dabei in diesem Workshop auch.
Kurze Zwischenfrage, die Übersetzung brauchst aber nur du. Die Flüchtlinge und die lokale Bevölkerung, die sprechen dieselbe Sprache, oder nicht?
Ja, genau. In Burundi und Rwanda wird eigentlich fast die gleiche Sprache gesprochen. Da gibt es manchmal so Unterschiede in verschiedene Wörter, oder, ja, aber eigentlich ist das die gleiche Sprache. Ja. In Rwanda und Kirundi. Und das ist eigentlich schon ein Vorteil. Ne? Das ist dann eine von den verbindenden Faktoren, die es auch gibt zwischen diesen Gemeinden, dass sie die gleiche Sprache sprechen, dass sie vielleicht kulturell und so die Traditionen auch gemeinsam haben. Und die versuchen dann auch zu nutzen, diese verbindenden Faktoren auch. Ja.
Okay. Anna, ist das bei dir auch so, dass du mit Übersetzer arbeiten musst?
Ja, ja, also ich spreche ein bisschen, ich kann viele Worte, aber nicht so gute Sätze. Die bilden sich dann aus den einzelnen Worten, die ich einfach verknüpfe. Also je nachdem, mit meinen Guards und so, die verstehen mich mittlerweile ganz gut und wissen, was ich kommunizieren möchte. Aber wenn es dann um konkretere Sprache geht, machen wir das mit Übersetzung. Und da hat Never Again sich ein sehr großes Netzwerk von sogenannten Volunteers aufgebaut, dass auch junge, engagierte Leute sind, die gerne lernen wollen und die auch noch nicht perfekt Englisch sprechen, aber die viel besser Kinyarwanda sprechen als ich und die dann halt immer auch oder viel in der Übersetzung unterstützen. Okay. Oder teilweise dann auch irgendwann Sachen selber anleiten, neben meinem Counterpart, der das natürlich hauptsächlich macht. Aber genau, also die Volunteers sind immer sehr, sehr hilfreich, mich dann auch auf dem Laufenden zu halten. Wenn jetzt mein lokaler Counterpart gerade facilitiert und ich zuhöre, dann weiß ich immer noch, worum es geht.
Okay. außer jetzt den Sprachschwierigkeiten, die ihr beide habt oder das Angewiesensein auf Übersetzung. Wo würdet ihr inhaltlich sagen, da haben wir viele Gemeinsamkeiten oder da ziehen wir am selben Strang, da ergänzen wir uns oder da wenden wir vielleicht auch ähnliche Methoden an? Was sind denn da die Hauptpunkte?
An der einen Seite, so wie ich gesagt habe, arbeite ich mit diesen Schlüsselpersonen oder Führungspersonen in der Flüchtlingscamp, aber der andere Seite auch mit Jugendlichen, so wie Anna auch. Und diese Unterstützung von Jugendlichen, dieses Empowerment, das haben wir schon gemeinsam auch, würde ich sagen. Ja.
Und Never Again zielt auch sehr stark darauf ab, dass die Autoritäten, seien es die Direktoren an den Schulen oder auf Distriktebene, immer mit eingebunden werden. So, das ist schon, das wird als sehr, sehr hilfreich empfunden. Die sind nicht unbedingt dabei, aber dass die halt informiert sind und ihre Zustimmung geben. Und klar, das Youth Empowerment oder die Jugendstärkung, das ist schon ein Faktor. Und wir haben auch...
Euer gemeinsames Ziel, ne?
Genau. Und wir haben auch Partner, die, also wir haben noch zwei andere Partnerorganisationen, die auch viel in Jugendförderung arbeiten. Die einen mehr im Journalismus, die anderen Richtung Kongo. Die sind da sehr an der grenznahen Region. Und mit denen arbeitet sowohl die Refugee Component als auch Never Again sehr stark zusammen.
Klingt für mich eigentlich so, als würden, gäbe es also ganz viele Bausteine, die sich aber alle zu so einem Bild zusammensetzen und an der gemeinsamen Sache arbeiten. Ja. Oder, Sebastian?
Wie viel seid ihr denn vom ZFD eigentlich im Land?
Wir werden gerade immer mehr, weil, das ist jetzt auch eine Besonderheit, wir sind schon ein regionales Programm. Wir sind jetzt mit dem Ostkongo und Burundi ein ZFD-Programm und wir sind gar nicht mehr nur noch ZFD-Ruanda.
Okay.
Wir sind ein Regional-Programm.
Da haben wir euch schon ganz falsch angekündigt am Anfang. Da hättest du sofort einhaken müssen. Okay.
Ja, wenn der Koordinator das hört, stimmt das wahrscheinlich.
Na gut.
Die nationale Fachkräfte sind wir jetzt 9.
Ja, ich würde auch sagen 9, aber es kommt, nächste Woche kommt eine neue Kollegin. Und werden gerade neue Leute akquiriert, die dann auch im Ostkongo oder in der Grenzregion wohnen werden.
Mhm. Okay.
Wir schließen ja immer unseren Podcast mit so drei eher persönlichen Fragen, weil wir haben jetzt ganz viel über eure Arbeit gehört. Wir haben viel über Ruanda und die Stimmung dort gesprochen. Aber jetzt seid ihr ja aus einem ganz anderen Kontext nach Ruanda gekommen. Anna schon ein bisschen früher, Jasper ein bisschen später und da würden wir gerne noch ein paar persönliche Fragen auch stellen.
Genau, Anna. Gut, du warst schon zweimal da, aber was würdest du sagen, was gefällt dir am besten vor Ort?
Die Menschen und also you need to be patient, das hört man hier oft und manchmal geht man an die Decke, aber das hat mich auch sehr gut geschult. Also manchmal gehen mir Sachen einfach zu langsam, aber auf der anderen Seite kann man da auch sehr durchlernen.
Ruanda, Schule der Geduld.
Ja, weiß ich nicht. Ich fahre oft zu dem Dorf, was ich halt von früher auch kenne. Und wenn man da in diesem Minibus sitzt und das nicht voll ist, dann dauert es halt manchmal 1-2 Stunden, bis es dann halt voll ist. Und erst wird dann losgefahren. Aber das gibt auch was. Also die Menschen und so von vielen, was Jasper vorhin schon gesagt hatte, wo ich denke, oh Gott, wie kann man irgendwie damit klarkommen? Die gucken, viele gucken nach vorne und sagen, wir haben jetzt über Resilienz gesprochen, also viele gucken nach vorne und sagen, nee, wie kann ich mir wieder eine Perspektive schaffen? Und das, wie kann ich auch andere dabei unterstützen, wieder eine Perspektive schaffen? Also ich finde, der Gemeinschaftsgedanke ist
Gemeinschaft
hier,
und so Optimismusgedanke.
Ja, genau, irgendwie wird es schon weitergehen, so, ne, das.
Und diese Bussituation, ist das schon das Schwierigste oder was, hättest du noch ein anderes Beispiel?
Nein, die Bussituation ist nicht das Schwierigste. Das ist ja, das weiß man ja vorher quasi.
Okay.
Also teilweise das diplomatische Reden, also wenn einen irgendwas stört, wird das hier immer sehr umschrieben. Okay. Und da haben halt Ruanda, gerade in Kenia-Ruanda, auch sehr gute Ausdrücke für. Was dann für Ausländer teilweise schwierig ist oder man dann auch möglicherweise unhöflich wirken könnte.
Ja.
Das hat mich vor allen Dingen am Anfang vor größere Herausforderungen gebracht, wenn die Leute plötzlich verstummen, wenn man dachte, okay, ich war doch gar nicht so schlimm, oder? Aber also so, dass man so die Sprache findet, womit man den anderen nicht vor den Kopf stößt und ein Gespräch weiter am Laufen hält.
Okay.
So, das ist schon manchmal eine Herausforderung.
Das
kommt mir auch bekannt vor, Anna.
Ja. Okay, und dann noch die letzte Frage an dich, Anna. Was machst du an deinen Wochenenden?
Ich fahre gerne zu dem Dorf, wovon ich gerade schon gesprochen hatte, auch wenn es manchmal lange dauert, weil man da einfach raus ist. Dann gehe ich sehr gerne, ich habe mittlerweile 2 Hunde, ich gehe gerne mit denen irgendwie spazieren. Und wenn es sich irgendwie machen lässt, dann gibt es hier einen Mini-Kletterfelsen, der zwar in allen anderen Ländern nicht toll wäre, aber hier nimmt man, was man kriegen kann.
Der Boulderpreis für Ruanda.
Ja, genau. Das ist so, das mache ich am liebsten.
Großartig.
Okay. Jasper, it's your turn.
Dann bist du dran.
Was gefällt dir am besten an Ruanda?
Ja, also wie Anna gesagt hat, auch die Leute, aber daneben, vielleicht als Holländer, aus dem Flachland, die Hügel hier. Es gibt nur Hügel, die sind einfach wunderschön und so grün. Das bin ich von den Niederlanden nicht gewöhnt. Ja.
Und was findest du umgekehrt schwierig dort?
Ja, was wir schon über gesprochen haben, die Arbeit mit Übersetzung, das hatte ich noch nicht so erlebt. Und das, gerade am Anfang war das richtig, fand ich das richtig schwierig auch. Hatte gleich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich so viele Informationen verliere auch, was da gesagt wird und was so interessant ist zu wissen. Aber was man dann wegen Übersetzung oder fehlender Übersetzung nicht immer mitbekommt.
Das ist jetzt ein Beispiel aus der Arbeit und oder ist das auch ein Beispiel privat?
Das eigentlich auch privat, so ja. Weil in das Dorf, wo ich dann wohne, da wohnen gar eigentlich keine internationalen Leute. So, und ist sehr schwierig, mit der lokalen Bevölkerung zu reden, wenn man die Sprache nicht kennt, weil mein Französisch ist auch nicht so gut und Kinderwander gar nicht. Und dann wird es schon ja, schnell schwierig. Ja. Die Integration im lokalen Kontext. Und ja, die Isolation in so einem Dorf zu leben. Ja, auch sozial.
Es ist ein kleines Dorf.
Ja, es ist ein sehr kleines Dorf, ja.
Was machst du dann da an den Wochenenden in deinem kleinen Dorf oder kommst du da mal raus am Wochenende?
Ja, obwohl es schon schwierig ist, ins Dorf, wohne ich ins Dorf und bleibe ich manchmal am Wochenende ins Dorf, weil auch das Hin- und Herfahren zwischen das Dorf und Kigali ist manchmal auch anstrengend und liebe ich es auch, manchmal am Wochenende einfach dort zu bleiben, hänge ich mal in meine Hängematte, lese ein Buch, und ich habe jetzt mittlerweile eine Katze, zwei Hühner, eine große Garten und okay. Baue ein bisschen Obst und Gemüse an. Und
ach,
lerne
toll.
So auch meine grünen Finger zu kennen. So.
Den grünen Daumen.
Ich kann doch noch was verraten. Ich habe gehört, Jasper hat am Anfang Sprints in seinem Garten geübt. Aber ich weiß nicht, ob es
so ist. Groß ist der.
Wie groß ist denn dieser Garten, Jasper?
Groß genug, um ein paar Runde so rumzurennen, ja.
Sehr schön.
Ein bisschen Bewegung noch, ja.
Mir gefällt die Idee, dass du für zivilen Friedensdienst in Ruanda bist und dann als Gärtner und als Kleinbauer genau. Zurückkehrst. Ist doch super.
Ja, so also ein bisschen mal
Nebenarbeit. Nebeneffekt, so, ja. Genau. Sehr schön. Vielen Dank an euch beide für das Gespräch. Es hat, glaube ich, ganz gerne. Viele Einblicke gegeben in das Land Ruanda.
Ja,
und
mir
auch,
auf jeden Fall.
Oder?
Ja, total. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne. Ja, euch auch vielen Dank für die tolle Idee. Und mit dem Jasper zusammen ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm.
Nicht mehr so schlimm. Ja, immer diese Interviews, diese schlimmen. Ja.
Gut, dann wünschen wir euch einen schönen Abend bei euch. Ne? Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.